1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Ja, wir haben auch einige Bibeln, wo fehlen noch Bibeln. Sollte jeder reinschauen können? Oh, prima. Wir haben auch unter dem Schrank ein paar Bibeln, wenn man da selber sie sich greift und wieder zurücktut, ist gar nicht schwierig. Darf auch wieder auf die Thomson-Studienbibel verweisen, auf die Jahresbibel, die kann man auch so benutzen, weil sie ja fortlaufend gedruckt ist, und auf die Lutherbibel erklärt. Die drei Bibeln halte ich für ganz wichtig. Die Lutherbibel erklärt ist auch gut, je nachdem, wie die Augen damit tun, gibt es große und kleine Ausgaben. Die Erklärungen sind nach wie vor bei mir etwa immer ausreichend, wenn ich Jugendbibelkreis halte, obwohl man da auslegen muss. So wunderbar, die Lutherbibel erklärt, geht so weit hinein und auch so gut. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 17. Absage an die Welt. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So ein Wort ist ein Hammer am Abend. In unserer Zeit wird ja auch in unserem eigenen Christenleben solch ein Wort sehr wenig praktiziert, berücksichtigt. Warum? Wir hatten immer wieder Zerrbilder, extreme Übersetzungen dieses Wortes, wo wir sagen, also wir wollen doch nicht weltfern sein. Denk immer noch an dieses Gemeindeglied, eine Frau, die hier wohnt und die sagt, sie hätten sonntags keine bunten Kleider, nur schwarze Kleider anziehen dürfen. Also ich hoffe, dass es beige Kleider. Also es durfte keine Farbe drin sein, weil das Sünde ist. Haben Sie auch vielleicht sowas erlebt? Manche kommen aus solchen Traditionen und sind wie eingeschnürt. Die haben Belastungen und sagen, ich kann das überhaupt nicht hören mehr. Darf ich mich denn nicht freuen an einem Blumenstrauß, an der Schönheit der Welt? Es bleibt ja auch bei uns heute ein kompliziertes Verhältnis. Wie stehen wir zu den Dingen dieser Welt? Sollen wir noch ein paar Beispiele nehmen? Also es gibt ja Frömmigkeitstraditionen, wo sich Leute von der Welt abgesperrt haben. Die haben sich eingeschlossen. Es soll ja Klöster geben, wo die Nonnen in 20 Jahren ihre Eltern nicht mehr sehen dürfen, nicht mehr hinaus dürfen aus den Klostermauern, weil draußen überall der Teufel lauert. Wissen Sie, warum das Unsinn ist? Weil der Teufel auch hinter den Klostermauern lauert und nirgends so wie in der Kirche rumläuft wie ein brüllender Löwe. Das erleben wir ja immer wieder, dass der Teufel natürlich schon lange in unserem eigenen Herzen versucht, Fuß zu fassen. Deswegen wäre das ja so unheimlich interessant, wenn man nur die Glastüre zumachen müsste. Und dann wäre der Friede in der Familie gerettet. Aber der kommt schon am Sonntagmorgen auch in einer frommen Familie dann plötzlich hinter der Glastüre wieder raus. Und in unserem eigenen Herzen. Und Jesus selber hat gesagt, dass die Gefahren nicht von außen kommen. Das ist ja ein Wort, an dem man meistens immer wieder rumdenkt. Natürlich kommen die Gefahren von außen. Und Jesus sagt, nicht was von außen in den Menschen eingeht, macht ihn unrein, sondern das, was von seinem Herzen ausgeht. Aber es sind doch so viele Gefahren von außen, auch hier von der Welt. Wir müssen das jetzt einmal ein wenig ordnen und hier Klarheit bekommen. Denn Das soll so sein. Vers 15 bis 17 ist der Mittelpunkt dieses Abschnitts. Und daran gibt es gar nicht zu deuteln, dass das richtig ist, was Johannes sagt. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ich muss Ihnen einen einfachen Trick verraten, wie Sie immer wieder auf eine Lösung kommen. Wenn Sie im Glauben irgendwo Schwierigkeiten haben, was es auch ist, und sagen, ich kann das in meinem Leben nicht richtig verstehen, wie ist das gemeint? Immer hilfreich sein, wenn Sie sagen, jetzt möchte ich es mal überlegen, wie war das bei Jesus Christus? Und dann stehen Sie plötzlich auf Felsengrund. Wie war das bei Jesus Christus? Und dann kriegen Sie genau auch die richtige Auslegung dieses Wortes. Also, wie war das bei Jesus Christus? Jesus Christus hat ein ganz unbekümmertes Verhältnis zur Schönheit dieser Welt gehabt. Selbst diesen jungen Mann, der da sehr wohlhabend war und zu Jesus kam, ein sehr mit Idealen voller junger Mann, der reiche Jüngling genannt, kam zu Jesus, heißt, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Hat es Freude an ihm. Wir sind nicht gedacht, oh, das ist ein ganz gefährlicher Fallensteller. Sah ihn an und liebte ihn. Oder Jesus sah die Blumen auf dem Felde, was wir ja so überwältigend jetzt im März erlebt haben, die Blüte, selbst in der Wüste, dieses leuchtende Meer, wenn Sie mal in mein Treppenhaus hochkommen, ich habe da noch was vergrößern lassen aus einem ganz schlichten Tier, aus einem Wüstenwadi, eine Blumenpracht, wie man sie früher auf den Alpwiesen gesehen hat. Und Jesus nahm das und sagt, so versorgt der Vater euch, in der Fülle, die blüht. Ist doch nirgendwo bei Jesus Angst vor der Welt. Und dann gibt es das schöne Wort, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Jesus liebt doch diese Welt. Es gibt überhaupt keinen, der von dieser Liebe ausgeschlossen ist. Und gerade da bei Jesus merken wir, wir müssen die Worte ein wenig unterscheiden. Jesus liebte die Welt, aber es ist eine helfende, rettende Liebe. Nie war Jesus an diese Welt gekippt. Ihr hörig oder gar von ihr abhängig. Wenn die Leute Forderungen stellten, dann wich Jesus aus. Er war nie abhängig, wenn sie ihm etwa die Unterkunft verweigerten. Dann hat Jesus nicht gesagt, jetzt wollen wir einen Kompromiss schließen, sondern schlief Jesus im Freien. Jesus hat nie sein Wort den Menschen angepasst. Und Jesus hat nie bei einem Pilatus gewinselt und hat gesagt, du kannst doch mir jetzt doch noch ein Lebensjahr geben. Und gerade wenn solche dümmlichen Filme produziert werden, wie es jetzt wieder der Fall ist, dann wollen wir auch dran denken, wie Jesu Verhältnis war, Umgang mit den Frauen, mit der Wahrheit, wie Jesus zum Geld gestanden ist, welche Ratschläge er gab, wenn Leute vom Geld ganz abhängig waren. Was er einem Zöllner geraten hat, der wirklich mit Geld zu geringen hatte und wie er ihn herauslöste. Die Stellung zur Welt ist also ganz interessant. Jesus hat unbefangen auf die Welt zugehen können, da wo sie Schöpfung Gottes ist. Und wo ich sie mit Dank gebrauchen darf, brauche ich mir keine Gedanken machen. Wo ich mit Danksagung genießen kann, das hat einen Sinn, wenn wir bei unseren Mahlzeiten beten. Sag nicht gern Hände falten, denn das kann man auch mit gestreckten Händen machen. Es geht ums Beten, mit Gott reden. Wenn wir Gott preisen, ihm danken über den Gaben, wir dürfen auch in unsere Autos sitzen und brauchen nicht so tun, als würden sie uns nicht gehören. Das, was auf unserem Konto liegt, das Geld, das wir haben, unsere Häuser und Wohnungen, die wir uns sehr wohnlich und schön einrichten, mit Danksagung vor Gott genießen. Da gibt es viele Worte in der Bibel, im Neuen Testament, dass nichts verwerflich ist, was mit Danksagung vor Gott genossen werden kann. Dass es gewisse Leute gibt, die Schurkenstücke machen und dann sagen, sie können Gott dafür danken, das gibt es natürlich. Es gibt Perversitäten, denen muss man dann sagen, dass das eine Frivolität ist. Aber so viel Gewissen wird ja der normale Mensch auch noch haben. Wir wissen, was es meint, wenn wir sagen, ich will mit Danksagung etwas genießen. Ich darf die Schöpfung gebrauchen und sie benutzen. Auch die Dinge dieser Welt. Es ist nichts schlecht, was Gott geschaffen hat. Auch noch einmal sagen, wer von Gott in die Ehe geführt ist, darf die Ehe benutzen. Und es ist eine schwere Not, wenn Menschen in die Ehe gehen und dann wieder sagen, aber ich will jetzt wieder ohne irgendwelche eheliche Beziehung leben. Das kann man nicht. Das ist ein Betrug. Sondern was Gott geschaffen hat, das mache du nicht unrein. Also ich darf die Dinge dieser Welt auch benutzen, so wie Gott sie gegeben hat. Und darf sie nehmen, obwohl in der Welt ja viel Ungerechtigkeit ist. Das wird immer so sein, dass wir das nie richtig fertig bringen. Das muss uns auch besorgt machen, wie wir vielleicht ein wenig einfacher leben könnten und wie wir mehr andere Notleidende teilhaben lassen könnten an unserer Hilfe. Es gibt viele Möglichkeiten. Frau Schuller hat heute schon aus Jamaika den Anruf bekommen von der furchtbaren Zerstörung, wo ja sie gerade war. Gell, Frau Schuller, nur gar nicht hier erzählt, aber auch noch mal nett nach dem Gottesdienst mal. Sind die Bilder soweit jetzt? Ja, dann müssen wir es mal am Gottesdienst mal anbieten, gerade kurz vor dem Taifun noch, und die lebendige Gemeinde Jesu dort gesehen, die vielen, wo wir genau wissen, wo es hinkommt und wer das verwaltet und wer das an die Notleidenden weitergibt. Aber ich darf es mit Danksagen genießen, und da ist nirgendwo das verlangt, das, was manche dann so tun, das ist alles schlecht und wie gesagt, man darf keine Farbe tragen und darf das nicht so, so geschmackvoll und schön sein. Nicht mal gesagt, dass man froh soll, Frau nicht ein Parfum nehmen dürfen. Dass es nicht nötig wäre. Kann auch Trockenbrot essen. Braucht auch keine Marmelade, gell? Vom Nötigsein. Aber manches schmeckt einfach besser. Und es hat Gott auch so gemacht, dass ich Geschmack habe und ich darf auch Dinge genießen. Gell? Man darf auch Dinge genießen und darf sich daran freuen. Aber jetzt, wo kommt der Punkt, wo die Welt mich wegzieht, und da ist doch ganz deutlich der Punkt von Jesus dargestellt. Wo Menschen weggerissen werden von Gott. Da ist der junge Mann gewesen mit seinen Gütern. Jesus sagt, folge mir nach. Und er ging traurig weg und konnte nicht mit Jesus gehen, weil er an seinen Gütern klebte. Bei den Paulusbriefen findet sich eine kleine Szene, wie sie hinten an den Briefen nur kurz angefügt ist. Einer, der mit Paulus dabei war als Mitarbeiter, der Demas, von dem erwähnt Paulus nur kurz, Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen. War ein feuriger junger Christ, der dem Paulus viel half, sicher Gemeinden gründete und Missionsdienste tat und gewandert ist über die Berge und viel wirkte und predigte. Und plötzlich wollte er in der Welt Karriere machen. Und da war ihm sein Christenleben und Jesus hinderlich und hat alles in den Nagel gehängt. Und das passiert ja in unseren Tagen auch. Nicht, weil jemand nicht glauben könne. Das sind ja erst nachträgliche Rechtfertigungsversuche. Nicht, weil ihm Jesus nicht mehr verständlich wäre. Das erzählt er erst nachher. Sondern es war der Grund, er will einen anderen Weg gehen. Hinter den meisten Entscheidungen von Jesus weg stehen nicht Glaubenszweifel. Das bestreite ich aus meiner seelsorgerlichen Erfahrung. Auch aus der Kenntnis, wenn Sie die Augen mal aufmachen, steht in den meisten Fällen, dass man einen Weg gehen will, der nicht richtig war vor Gott. Aber da man den Weg gehen will, wenn man gebunden ist, vielleicht an Menschen, vielleicht an einen Profit oder an Unrecht, geht man diesen Weg unerschrocken weiter und dann das, was einem hinderlich ist, kann man nicht mehr ertragen. Und dann kann man das Wort so nicht mehr hören. Und man muss das immer mehr kritisieren. Und auf einmal sind es Dinge dieser Welt, die uns von Jesus wegziehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Zieht mich das von Jesus weg? Ich will das heute Abend nicht auf irgendwelche Punkte ausdehnen und genau sagen, hier und dort, sondern das wissen Sie dann selber, wo das bei Ihnen ist. Das kann auch ganz verschieden wirken. Auf gar keinen Fall ist es so, dass unser Glaube uns von der Kunst wegnehme oder von dem Schönen, von der Musik, von der Malerei. Doch alles dürfen wir gebrauchen, sofern es uns nicht wegzieht vom Glauben. Ich möchte auch sagen, dass trotz den eindeutigen Worten Jesu gegen den Reichtum es nicht so ist, dass nicht Reiche gläubig sein könnten. Es ist nur unsagbar schwer und selten. Und da wir zu den reichsten Menschen dieser Welt gehören als Deutsche, hier am Ende dieses Jahrhunderts, wirklich zu den reichsten Menschen, das gibt es überhaupt nicht. Auch die Leistungen des Staates sind so groß. Ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, dass drüben in der Sonnenbergstraße für ein Doppelzimmer Sozialhilfeempfänger allein die Stadt Stuttgart pro Monat 1800 Mark zahlt. Für ein Doppelzimmer. Ganz schlichtes Zimmer. Unterkunft für... So, wird viel gemacht. So reich sind wir in unserem Staat. Soll man nicht so tun, als ob das da so nicht da wäre. Aber es ist in so einer Zeit ganz unheimlich schwer, auch für uns, den Glauben zu bewahren und Jesus das erste Wort zu geben. Und die Herrschaft in unserem Leben anzuvertrauen. Sagst, ob Reiche ins Reich Gottes gehen können, ganz, ganz selten. Wie ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass das passiert. Aber es ist möglich, weil Gott sind alle Dinge möglich. Und darum wollen wir nicht von vornherein sagen, das alles geht nicht, sondern wir wollen uns sehr sorgfältig darauf stützen und sagen, das ist so wichtig, dass nichts mich in meiner Bindung zu Jesus trübt. Und wenn Sie jetzt den Punkt haben, dann haben wir genau die Mitte unseres Abschnittes. Dem Johannes geht es darum, dass wir Liebe zu Jesus haben. Und dann sagt er, lasst euch in eurer Liebe zu Jesus nicht durch Dinge ablenken, die irgendwo von der Welt kommen und sie sich dazwischen stellen. Und jetzt auf einmal merken Sie, dass wir doch eine ganz klare Linie haben. Ich habe es eben nur überlesen im Johannestext. Er wollte ja nicht einfach Mauern aufbauen und die Christen ins Ghetto zurücktreiben, sondern hat gesagt, dass die Liebe des Vaters in uns bleibt. Und die Liebe des Vaters ist immer eine Liebe, die in die Welt hineingeht und der Welt Hilfe und Rettung anbietet. Die Welt braucht das nämlich, Liebe. Aber das ist so schlimm, wenn Christen sich in dieser Welt verlieren und die Welt sich anbieten, von ihr geködert werden und diese Welt mitgerissen werden. Aber jetzt habe ich genug Einleitung gesagt, sollte man an die Auslegung gehen. Aber nochmal, wichtig war mir, aus dem, was Jesus sagt, dass wir die Welt lieben und die Liebe des Vaters in uns bleibt. Die Liebe des Vaters, die Jesus-Liebe, die rettende Liebe, die schon in Gott drin ist, der die Welt retten will. Wo ich genau sehe, das ist ja gar nicht etwas Verlockendes. Ungewohnt ist für uns die merkwürdige Anrede. Kinder, Väter, junge Männer. Da erinnert Johannes an das Wachstum im Glauben. Es gibt verschiedene Reifegrade des Glaubens. Wenn wir zum Glauben kommen, sind wir wie Babys im Glauben. Und dann werden wir langsam älter, reifer, wie junge Männer. Und dann ist schön, wenn einer reift im Glauben bis dahin, dass er Mutter und Vater wird für andere, der einen leiden kann, der über viel Erkenntnis verfügt, schon viel erlebt hat. Und er sagt, hier fängt er an, sieht direkt den alten Apostel und sagt, ich freue mich, wenn ich an euch schreiben darf, ihr Babychristen, er meint das gar nicht abwerten, ihr Kinder, ihr habt das erste Schönste erlebt, dass Jesus euer Leben neu gemacht hat in der Vergebung. Da fängt das Christentum ja an, dass man das Alte wie ein dreckiges Hemd auszieht und auf die Seite legt. Schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind, um des Namens Jesu willen. Ihr seid dadurch neu geworden, habt das erlebt und erfahren. Das mit den Kindern hat nichts mit dem Kindischsein zu tun, sondern ist das Schöne, dass ich entdecke, ich bin ein Kind des ewigen Vaters. Ich bin nicht bloß Kind meiner Zeit, sondern ich gehöre dem ewigen Gott. Wenn einer zum Glauben kommt, fängt er zum ersten Mal an, auf die Stimme Gottes zu hören. Der soll mich leiten, mein Vater im Himmel, dem will ich dienen, dem will ich Freude machen. Und ich will einmal vor ihm erscheinen. Wenn ich sterbe, heimkommen zu ihm. Ich bin in ein Kindschaftsverhältnis zu ihm gerückt. Ich will heute Abend nicht viel mehr dazu sagen, aber das Bild ist ja so groß, weil es für uns wirklich umfassend Christenstand beschreibt. Manche von Ihnen haben schlechte Väter gehabt, das ist unserer Zeit zu eigen. Dann denken Sie einfach an die Mutterliebe, die haben hoffentlich eine vernünftige Mutter gehabt. Was das ist, wie man sich birgt in der großen Fürsorge der Mutter, so ist unsere Glaubensbeziehung eine Liebe zum ewigen Gott. In diesem Fürsorgeverhältnis hineingenommen, das ist mein Christenstand. Ich bin Kind, ich gehöre ihm, auch wenn ich noch viele Fehler habe. Ein Kind ist nicht vollkommen, aber es gehört den Eltern und da ist der erste Anfang gemacht. Jetzt kommt der nächste Stand, der kommt erst an dritter Stelle beim Johannes, macht er nicht aus, die jungen Männer. Die haben nun schon in ihrem Leben Erfahrungen gemacht, indem sie Versuchungen des Teufels überwunden haben. Ihr habt den Bösen überwunden. Das ist schön, wenn sie in ihrem Leben Fortschritte machen und erfahren, wie sie nicht niedergedrückt werden. Ich möchte das zum Trost auch all denen sagen, die jetzt immer wieder angefochten sind von Versuchungen. Das ist ein Kampf, ein Ringen im Glauben, im Beten, im Mittragen einer Gemeinschaft, bis man den Bösen überwindet. Versuchungen nicht nur bei Suchtgefährdeten, auch da, wo unreine Gedanken uns bestimmen, wo die Habsucht uns regiert, wo der Neid uns reitet. Das war so schön, Hoffart hat doch, ach, wir Allendorf dort gedichtet, Hoffart, Neid, Geiz und Streit und was heißt, Menschengefälligkeit, unlautere Triebe, es gehört alles mir mit hinein. Herr, lass mich Sieg erleben. Ich will nicht immer wieder in diese alte Art mich hineinreißen lassen. Ich will siegen mit dir. Und das Dritte sind die Väter. Ihr wisst, wer Jesus ist. Ihr kennt den. Das Kindschaftschristentum, das Siegeschristentum und das auch Erkenntnis Jesu hat, das ist schön, ihr habt das alles. Ich schreibe euch, und dann sagt er, ich habe euch auch schon geschrieben, ich will euch immer wieder darauf hinweisen, dass euer Christenleben, euer Glaubensleben gefährdet ist, und sagt, ihr dürft wachsen darin. Ihr dürft wachsen. Und wieder, jetzt dreht er es um, und zuerst fängt er wieder mit den Kindern an, ihr kennt den Vater. Noch einmal, sie kriegen immer wieder anschauliche Hilfe, wenn sie sagen, was heißt das, ihr kennt den Vater? Wie hat Jesus seinen Vater gekannt? Er redete fortwährend davon. Im Johannesevangelium spricht Jesus da und mein Vater, wie mir mein Vater gegeben hat und alle, die mir der Vater oder mein Vater will. Jesus lebte unmittelbar aus dieser Beziehung. Das ist dem Johannes wichtig, dass unser ganzes Leben heute, was wir tun, unsere Weisungen morgen aus der Nähe des Vaters geklärt werden. Herr, zeig mir das, ich will immer näher das entdecken. Aus dem Umgang, Vers 14 noch einmal, der Väter, die immer mehr Erkenntnis haben, von Angesicht zu Angesicht. Ich kenne aus seinem Wort, wer der Vater ist. Und bei den jungen Männern, dass das Wort Gottes in euch bleibt. Wie wird man ein Christ, der immer solider ist, indem das Wort Gottes in unserem Leben immer mehr um sich greift und von uns verstanden wird? Es ist gut, dass die Memory-Gruppe es auswendig lernt. Ihr Leben muss immer mehr mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es ist in unseren Tagen eine gefährliche Versuchung, dass viel, viel Christ vom Christentum und von Jesus die Rede ist, aber nicht von seinem Wort. Da, wo Jesus ist, da wird man sein Wort halten. Das sind meine Schwestern und Brüder, die mein Wort bewahren. Aber Jesus ist immer wichtig, dass es Kind sein, ob man nach seinem Wort lebt. Da gibt es heute ein böses Schimpfwort. Das sind die Fundamentalisten. Seit Khomeini ist das was besonders Böses. Ja, das Wort ist unser Fundament. Wenn einer den Schimpfwort, ich gebrauche das nicht, aber wenn einer mich treffen will, ich kann nichts dagegen sagen. Ich möchte auf dem Wort Gottes leben. Wo ich mit dem Wort Gottes lebe, und wo mein Leben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, habe ich auf Sand gebaut. Also ich weiß nicht, was das Schimpfwort soll. Wie soll man das Wort Gottes anders haben, als dass es Fundament unseres Lebens ist? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Ich könnte jetzt all die Bibelworte Ihnen sagen, die Jesus auch hier sagt und gebraucht. Aber nur wo wir unser Leben mit dem Wort Gottes übereinstimmt, haben wir wirklich eine Basis, die verlässlich ist. Das Wort Gottes wird sich erfüllen, es wird nichts übrig bleiben. Und das erwähnt er hier von den jungen Männern. Ihr habt den Bösen überwunden und das Wort Gottes bleibt in euch. Und jetzt kommt es noch einmal mit dem Abstand zur Welt. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Es gibt ja zweierlei Liebe. Das weiß jeder Mensch. Eine ganz selbstsüchtige Liebe, die will nur etwas in Beschlag nehmen. Die eifersüchtige Liebe, die packt, beschlagnahmt. Und die hält fest. Und die will immer mehr und kriegt doch nichts, was sie erfüllt. So eine ganz andere Liebe, wie Jesus diese Welt geliebt hat und sein Leben verströmt für diese Welt, das ist hier nicht gemeint. Die ist natürlich gewünscht, dass wir diese Welt lieben in dieser barmherzigen Weise, aber nicht unser Herz an diese Welt hinhängen. Jeder von ihnen muss eine Erfahrung machen, dass er in dieser Welt ein Fremdkörper ist, wenn er nach dem Worte Jesu lebt. Irgendwo geht's bei jedem los. Es kann schon in der Schulklasse beginnen, das geht im Freundeskreis los und er wird ein Fremdkörper sein und sofort sogar den Hass um sich her spüren. Warum die Welt hier so unduldsam ist, das versteht man nicht. Warum sie so feindlich vorgeht, das ist mir auch immer wieder überraschend bei mancher Berichterstattung oder so in den Medien. Wahrscheinlich geht es nicht und doch ist hier eine Feindschaft da. Hab nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wer in dieser Welt Karriere sucht, wer reich werden will in dieser Welt, wird seinen Glauben verraten müssen. Wenn das das Ziel hat, wird es verraten müssen. Und immer wieder die Frage dann, ja, aber dann kann man doch als Christ heute nicht in die Welt hineingehen. Doch, ich habe gestaunt, auch in unseren Tagen Leute zu erleben, die auch in Aufgaben hineingingen. Ich habe es Ihnen ja mal erzählt, mit einem Fabrikanten-Ehepaar, die wir im Schwarzwald hatten, und die einfach sich gewisse Grundsätze Mann und Frau im Gebet vor Gott genommen haben. Wir sind hier bei einer großen Stuttgarter Firma ausgeschieden, sagen, wir möchten mit unseren Arbeiten einer anderen Weise leben. Und das ging dann so weit mit ihrer Firma, bis eines Tages im Hof Herren waren und sagten, was tun Sie? Und sagen die, ja, Sie werden doch zwangsversteigert. Ich sage, was werde ich? Oh, wir haben Nachricht von der Kreissparkasse Rottweil, Sie werden zwangsversteigert. Und die Banken haben miteinander abgesprochen, dass sie die Kredite kündigen. Und das kann ja für Inhaber nicht kurzfristig machen. Nun hat er einen Arzt als Schwager gehabt und der hat es dann vorgestreckt, was da gekündigt wurde. Und dann waren die wieder finanziell auf läufig. Und er hat heute eine große Firma, die gesegnet und der Gott läuft. Aber was da alles abläuft, in diesem harten Machtkampf, das stimmt. Und wir Schwaben denken beim politischen Leben an unseren Johann Jakob Moser, an dem ich immer so gern erzähle, der 5 Jahre auf dem Hohen Wiel war. Weil er sich nicht beugte vor dem gottlosen Herrscher. Sondern weil für ihn Recht und Gerechtigkeit nicht kompromissfähig waren. Und er hat nicht die Welt gesucht. Und dieser geistige Mann, es ist ein Lied im Gesangbuch auch noch drin von ihm, Johann Jakob Moser, und viele kennen ihn, ich erzähle ja immer gern von ihm. Aber der war auf dem Hohen Wiel, hat nicht mal einen Bleistift gehabt, das haben sie ihm alles weggenommen. Er durfte mit keinem Buch sich mehr beschäftigen. Aber er beugte sich nicht 5 Jahre seines Lebens. Er, der ganze 20-bändiges Gesetzeswerk geschrieben hat als Professor in Wien. Aber hier, euer Durchlaucht werden einen aufrechten Mann finden. Das war ein Pietist. Das haben sie gemerkt. Das ist ein Pietist. Der dann nicht weicht. Schwäbischer Dickschädel, aber vor Gott und den Menschen, da kriegt er mich nicht. Wenn er meint, dann irgendwas um einen lumpigen Pfennig, kein unrechtes Gut in meinem Hause, nicht irgendwo unwahr werden, nicht irgendwo Gerechtigkeit verraten. Das sind wieder Prinzipien, die auch bei uns im Leben hochgehalten werden müssen, dass die Welt uns nicht betrügen kann, dass sie uns nicht vorgaukelt mit Dingen, die uns doch nicht satt machen. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn die soll uns treiben, die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches, Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. In meiner Jugend war das weit verbreitet, dass man dem biblischen Glauben vorgeworfen hat, er würde die Lust im Menschen abtöten. Die Piets da, die haben überhaupt nichts mehr für die Lust übrig, das ist alles bloß noch traurig und verbissen und freudlos. Nein, nein. Die Lust ist eine Gabe Gottes. Die Lust ist eine Gabe Gottes. Ich bestreite, dass in der modernen Pornografie nur noch ein Hauch von Lust drin sei.
das bis zu harten, ja zu erschütternden Knebelszenen geht in einer schrecklichsten Weise. Ich glaube gar nicht, dass die Menschen Lust finden. Gibt es das Schöne in dem Lied, Morgenglanz der Ewigkeit, da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. Eine Lust, die uns erhöht und eine Lust, die uns in die Tiefe zieht. Das sind alte Erfahrungen, die schon Menschen zu allen Jahrhunderten gemacht haben. Dass Gott uns eine Lust schenkt, die uns erhöht, befriedigt und die nicht reut. Und die auch nicht vergeht wie ein Augenblick. Die Jugend sucht Lust und findet sie nicht, und in dieser großen Verzweiflung kommen sie dann ins Rauschgift, um das noch ein wenig länger zu halten. Die Jugend ist ja lustsüchtig. Und man hat ihr keine Lust gezeigt, die erfüllt und die glücklich macht und die nicht bindet und die kein belastetes Gewissen zurücklässt. Es ist ja wunderbar, dass Gott uns eine Lust schenken will. Und es kommt oft in der Bibel vor, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Da, wo das, die Lust Gott sucht, gibt es eine Erfüllung, die auch Teil hat an all den Gütern dieser Welt. Ich bestreite nachdrücklich, dass das, was die Welt als Lust ausgibt, befriedigt. Ich frage mich ja immer wieder, warum der Teufel das so dumm macht. Warum er das nicht so organisiert. Der Teufel kann doch eigentlich alles. Warum kann er das nicht machen, wenn einer 2 Liter Wein trinkt, dass er dann am nächsten Tag nicht spucken muss? Aber warum immer die Lust so sich rächt beim Teufel? Da können doch die Leute es attraktiver machen. Ich habe noch nie einen glücklichen Ehebrecher gesehen. Noch gar nie. Das gibt's nicht. Ich habe noch nie einen nach dem 12. Verhältnis glücklich gesehen. Das ist das Gemeine. Er zahlt ja gar nicht, wie er verspricht. Sonst wird eine Sucht geweckt, die nie befriedigt wird und die nur Gott befriedigen kann. Der Mensch sucht etwas ganz anderes. Er sucht Liebe in der höchsten Erfüllung. Und deshalb betrügt die Welt. Und wir heute, die wir natürlich Menschen der Augen sind und die ganz arg abhängig sind vom Fernseher, sind so ehrlich. Ist ja irgendwo die Frage, woweit uns das bestimmt, ist nämlich nicht die Werbung. Das stimmt auch gar nicht mit den Sprüchen, dass die Werbung uns verführt. Das ist unser begehrliches Herz. In Russland will man ein Auto kaufen, wo es gar keine Autowerbung gibt. Die Begehrlichkeit ist auch da, wo es überhaupt keine Werbung gibt, wo auch kein Westfernsehen hinkommt. Da will man auch materialistische Güter haben. Unser Herz sucht das. Es ist eigentlich läppisch, das auf die Werbung zu schieben. Die Werbung kann noch ein paar Dinge umstimmen, dass man halt statt Ajax Meister Proper kauft oder so. Aber die Sauberkeitsfimmel, den hat man eh wie, auch ohne Werbung. Also die Sache irgendwo, die kommt aus uns selber raus. Man sollte nicht so viel aus die Werbung schieben, wie die jungen Leute das heute gern tun. Sondern die Verführung, die heute bei uns geschieht, ist natürlich, dass wir dauernd von unwirklichen Zerbildern leben. Und ich weiß, wie das auch viele Not machen kann, dass sie in irgendwelchen Träumen hängen und sagen, der Ledige, ach, so ein Verhältnis wollte ich auch haben. Lassen Sie sich nicht von diesem falschen Bild der Welt, die Ihnen was vorzaubert, vormachen, als ob dort irgendwo etwas liegen würde für unsere jungen Leute. Nicht leicht, die wirklich meinen, Lusterfüllung und Glück sei dort, wo man Gottes Willen vergisst und gegen seine Gebote lebt. Ich habe noch nie einen fröhlichen Sünder gesehen. Gibt's nicht. Es gibt nie eine Sünde in ihrem Leben, die sie, hat's eine Lüge gegeben, die sie glücklich gemacht hat. Hat's ein unrechtes Gut gegeben im Haus, das sie glücklich gemacht ist, bestreite ich. Das hat sie immer belastet. Und jeden Tag, wo sie es länger haben, belastet sie es weiter. Und wo sie einen unrechten Weg gegangen sind, wird sie das ganze Leben belasten. Vielleicht vergessen sie es eine Zeit lang, weil sie es gut verdrängen können, aber es wird sie nie glücklich machen. Ein unrechter Weg kann sie gar nicht glücklich machen. Und was man hier denken kann, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dieser Abschnitt hat uns heute Abend geholfen, eine neue Beziehung zu dieser Welt zu bekommen. Wir leben in der Welt, wir freuen uns daran. Sie dürfen das genießen und mit Danksagung vor Gott gebrauchen. Aber noch einmal, wichtig ist, die Liebe des Vaters soll drin sein. Dass wir eine Liebe haben für die Menschen. Und uns nicht korrupt an diese Welt binden und uns nicht ködern lassen und an diese Welt anbiedern. Sondern in dieser Welt die schreckliche Not sehen. Heute ist ganz schlimm, dass die Menschen sich nicht mehr von dieser Welt lösen können. Ich habe am Anfang gesagt, wir müssen dieses Wort wieder ganz hart praktizieren. Wir sollten wieder mehr Distanz zur Welt haben. Mehr Distanz. Wir sagen, ich lese nicht mehr alles, was gedruckt wird. Ich schaue nicht mehr alles an, was gesehen wird. Nicht, weil ich nicht Bildung und Kunst schätzen würde, aber weil mich es nicht weiterbringt. Wenn es in Ihrem Leben keine Zeit mehr hat für wichtige Dinge, dann ist dringend geboten, dass Sie einiges korrigieren. Heute, wo wir auch durch die finanziellen Möglichkeiten alles haben, auch immer wieder, das darf ich auch mal sagen, weil so viele darunter leiden, auch die ganze Alkoholsucht, die ganz eng mit unseren Fernsehgewohnheiten zusammengebunden ist. Bei dem dauernden Gucken braucht man irgendwas und viele rutschen in Dinge hinein, die sie gar nie wollen. Die sie sich gar nie klar überlegt haben, in welche Bindungen sie hier geraten. Und das ist zu schade für den Leib, den der Herr erlöst hat und für den er gestorben ist. Wir sollten wieder nach dem Willen Gottes suchen und glücklich werden, erfüllt und glücklich. Und auch sehen, wie hier wir in einer Weise gefährdet sind. Ist auch besonders schlimm, wenn die Welt plötzlich in der Gemeinde Jesu Raum hat und Platz greift. Wir sollten aufpassen, dass wirklich wir hier wieder zusammenkommen und Zeit haben für das Wort Gottes. Ist nicht schlimm, wenn in einem Gemeindehaus eine Kegelbahn eingebaut wird. Aber schlimm ist, wenn es keine Bibelstunden mehr gibt und bloß nur Kegelball. Sind Sie das schlimm? Und wenn man es Abendmahl alkoholfrei macht, aber die ganze andere Woche wird viel Wein ausgeschenkt. Ist irgendwas falsch. Ist irgendwo was falsch. Sondern wir sollen wieder sehen, dass wir den Willen Gottes spüren. Und irgendwo merken, dass das nicht harmlos ist, sondern dass wir aufpassen, dass wir in der Liebe zu unserem Herrn nicht Schaden leiden.